Sie hören SBS German.
Dann bin ich jetzt verbunden mit Dr. Bianca Klettke von der Faculty of Health im Department School of Psychology an der Deakin Universität in Melbourne. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Sie sind Expertin für sexuelle Gewalt, Anleihen gegen Kinder, Dinge wie Sexting und Cyberbullying. Dazu kommen wir gleich. Aber zuerst, mehr als 100.000 Frauen haben heute in allen Städten rund um Australien demonstriert. Die Kundgebungen standen unter dem Motto March for Justice und Hashtag Enough. Die zentralen Forderungen der Protestierenden waren ein Ende der Ungleichheit und ein Ende der Gewalt, vor allem der sexuellen Gewalt gegen Frauen. Was halten Sie persönlich von den Protesten?
Super! Ich finde es klasse. Also ich finde gerade in Australien, es ist schön zu sehen, dass sich die Frauen zusammengetan haben und heute protestiert haben für diesen Grund und gerade für diesen Zweck, dass weltweit, aber auch gerade noch in Australien noch sehr viel, sexuelle Gewalt existiert und sehr viel Ungleichheit zwischen Männern und Frauen.
Wie erklären Sie sich das? Ist das historisch bedingt? Also war Australien immer so ein Macho-Land, eine Kultur dominiert von Männern?
Das ist eine gute Frage. Ich fand es erstaunlich, ich meine, als Immigrantin in Australien festzustellen vor ein paar Jahren, dass der Tony Abbott der Minister für Frauen war. Ich fand das unfassbar zum Beispiel und ich fand das für mich sehr bedeutend, dass wie ein Mann die Rolle als Frauenminister halten kann. Und ich fand es erschütternd. Und dass es damals keine Demonstration gab dagegen oder warum sich relativ wenige darüber aufgeregt haben. Aber ich fand, für mich war es sehr prägnant im Grunde genommen und hat gezeigt, wie sehr diese Macho-Kultur halt noch existiert in Australien. Und was mich auch erstaunt hat, ist im Grunde genommen, wie wenig Frauen oder wie wenig Menschen sich dagegen aufgestellt haben, im Grunde genommen, dass ein Mann so diese Rolle halt gehalten hat, eingenommen hat.
In selbe Kapitel geht vielleicht diese Aussage vor ein paar Wochen von Armeechef Angus Campbell. Er sagte doch vor neuen Offizieren und vor allem Frauen, sagte er, sie sollten die vier A's meiden. Avoid the four A's. Und das waren für ihn Alkohol, out after midnight, alone und attractive. Der Armeechef Angus Campbell. Was sagt das aus über Australien, über die Kultur, die hier herrscht? Nochmals.
Ich glaube, es ist leider sehr, sehr signifikant, weil es zeigt im Grunde genommen die Victim-Blaming-Kultur, die momentan noch sehr sehr doll vorherrscht, im Grunde genommen.
Also konkret, wenn jemand vergewaltigt wird, dann ist es deren Schuld.
Teil, ja. Die Forschung zu diesem Thema existiert seit Jahrzehnten und es ist ein sehr prominentes Vorkommen. Und nicht selten, dass Leute, nicht nur Männer, auch sogar auch Frauen, auch mit dem Victim Blaming, den Opfern mehr oder weniger Schuld halt in die Schuhe schieben. Und was mich erstaunt an dieser Sache ist, dass manchmal denke ich, wir hatten das MeToo-Movement, wir haben heute den Tag und es scheint sich sehr wenig zu ändern. Die Einstellung halt, dass Opfer daran Schuld haben, dass sie sexuell missbraucht werden, ist halt noch sehr vorherrschend und in vielen Gebieten, in vielen Jobs, wie offensichtlich in der Regierung, in der Armee, noch ein sehr bekannter oder sehr, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, es herrscht halt noch sehr vor, diese Meinung zu halten, dass die Opfer selbst mit dran Schuld haben.
Ist das mit ein Grund, weshalb die wenigsten Frauen, die vergewaltigt werden, dann auch zur Polizei gehen? Gibt es da Statistiken?
Es gibt sehr viele Statistiken darüber. Die Dunkelziffer ist extrem groß. Man sagt, dass weniger als 10% von denen, die mit sexuellem Missbrauch werden, je zur Polizei gehen. Von denen, die zur Polizei gehen, sind es ungerechnet, von den 10% sind es ungerechnet nur 10%, die dann auch vor Gericht behandelt werden. Und von denen dann weniger als in den Hälfte der Fällen ein Schuld, ist das Schuldgeständnis? Nee.
Ein Schuldurteil vielleicht, ja.
Schuldurteil, ein Schuldurteil nachher gefunden wird. Es
Ja.
ist, also es ist wirklich, die Zahlen sind, es ist ein Trauerspiel, wirklich.
Ja, und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, würde das heißen, dass von 200 Vergewaltigern nur einer rechtskräftig verurteilt wird. Ist es auch so, dass man den Opfern nicht glaubt, dass man deren Geschichte nicht glaubt und dass es sehr schwierig ist, sexuelle Gewalt und vor allem Vergewaltigung zu beweisen? Vor allem, wenn vielleicht Monate oder Jahre seit der Tat
Ich glaube,
zurückliegen?
es hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist definitiv, dass den Opfern nicht geglaubt wird. Ob es nun von der Polizei ist oder ob es von, je nachdem. Man hat in der Forschung hat sich herausgestellt, dass ganz viel damit zu tun hat, wenn ein Opfer, die erste Person, der das Opfer das erzählt, hat einen riesengroßen Einfluss darauf, was passiert im Grunde genommen. Wenn diese Person dem Opfer glaubt, zum Beispiel, gibt es eine wesentlich größere Wahrscheinlichkeit, dass sie nachher zur Polizei geht. Wenn die Person aber sagt, ach, was weiß ich, oder hast du nur betrunken oder hast du was angehabt oder hast du einen kurzen Rock angehabt oder was weiß ich nicht was. Und im Grunde genommen, der Zweifel gleich da ist, die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer. Aber nichtsdestotrotz, wenn Opfer zur Polizei gehen, es gibt auch Statistiken darüber, dass die Art und Weise, wie die Polizisten es aufnehmen, auch einen großen Einfluss darauf haben, ob es dann weitergeführt wird oder nicht. Es gibt spezielle Polizeieinheiten, die Sockets. Deswegen wird es zum Beispiel ist einer der Sachen, der vorgeschlagen wird, den Opfern ist speziell zu diesen Sockets zu gehen, anstelle von jetzt generellen allgemeinen Polizeistationen, da die mehr drauf spezialisiert sind und wissen, wie man mit Opfern der sexuellen Gewalt umgeht und denen auch hilft in dem Moment. Das ist der erste Grund, dass ich glaube, für viele überhaupt diesen Schritt zu machen, hinzugehen, extrem schwierig ist, gerade wenn die erste Reaktion von jemand anderem nicht gerade positiv war. Das andere ist, wir sprechen ganz oft von der Re-Victimization, vom Wiedererleben der Gewalt von den Leuten, die durch den Prozess gehen. Oft denn dadurch, wenn selbst bei den Fällen, die vor Gericht landen, wie oft es darum geht, ob wir jemandem glauben und wie oft es darum geht, dass manchmal sogar die sexuelle Geschichte eines Opfers diskutiert wird, anstelle von anderen Sachen, wie zum Beispiel die Beweislage in solchen Fällen. Aber wie Sie vorher schon gesagt haben, die Beweislage ist oft sehr, sehr schwierig, weil in den meisten Fällen geht es nicht darum, dass der sexuelle Akt angezweifelt wird, sondern die Beweislage darunter, dass die andere Person dem nicht zugestimmt hat. Und das zu beweisen, momentan ist die Beweislage so, dass das Opfer darstellen muss, dass das Opfer dem nicht zugestimmt hat. Was natürlich extrem schwierig ist.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Montagabend, wir sprechen mit Dr. Bianca Klettke, Senior Lecturer an der Faculty of Health im Department School of Psychology an der Deakin Universität in Melbourne. Sie ist Expertin für sexuelle Gewalt, vor allem online gegen Kinder, Dinge wie Sexting und Cyberbullying. Es geht also um Consent, ein neues Wort eigentlich, das aber worauf wir uns jetzt einstellen müssen, weil das wird jetzt wahrscheinlich Folgen haben, diese ganze Diskussion. Und es könnte wirklich sein, dass künftige sexuelle Interaktionen auf Konsent beruhen müssen, vielleicht sogar, ich weiß nicht, schriftlich oder mit einer App. Also geht es wirklich in diese Richtung?
Hoffentlich.
Ist
Schwer
das
zu
realistisch?
sagen.
Also, dass man dann als
In
Mann fragt, darf
Australien,
ich
ja.
dich küssen zum Beispiel?
Ja, absolut. Ich glaube, das Erste, was ich
Und die
faszinierend
Antwort
finde, zum
muss
Beispiel,
dann
ist, ne?
aber festgehalten werden.
Klar. Und wie hält man das fest? Und macht man das alles durch eine App? Und das Schwierigste an dieser Sache ist, was ist, wenn jemand seine Meinung ändert? Ich meine, gerade bei der Einwilligung, es ist okay, dass du mich küsst, es ist okay, dass du das machst, es ist okay, dass du das machst, aber das ist nicht okay. Und vielleicht war das okay am Anfang, aber dann ist es nicht mehr okay. Und wie sagt man das dann? Und wie wird das in dem Moment dann entzogen und dargestellt, dass es halt nicht mehr okay ist? Oder wenn man im Grunde genommen, ich meine, nur weil man einmal gesagt hat, dass es okay ist, ist es dann immer okay. Mit dem Video von der Teetasse. Nur weil ich einmal gern Tee trinke oder weil ich gestern gerne Tee getrunken habe, heißt es nicht, dass ich heute gerne wieder Tee trinke. Zum Beispiel, wenn man das einmal gemacht hat, benutzt man dann die App jedes Mal? Benutzt man die App im Grunde genommen für jeden sexuellen Akt? Ich meine, sind ganz viele Fragen dabei.
Das ist interessant, dass Sie das nennen. Also dieses Video von der britischen Polizei, das viral gegangen ist. Und die Briten trinken natürlich gern Tee und deshalb machen sie es am Beispiel des Tees fest. Ja, was sagt das aus? Oder ist das ein guter Weg, um die Gesellschaft zu erziehen und ihnen beizubringen, was Consent eigentlich bedeutet?
Also für mich das Video, ich find das Video stellt es sehr klar dar, im Grunde genommen, was alles um Consent und Einwilligung im Grunde genommen darstellt. Und ich finde gerade für junge Leute ist es wahrscheinlich sehr wichtig zu wissen, dass die ganzen, das ist im Grunde genommen, dass die Nuancen vom Consent, dass es nicht nur schwarz-weiß ist im Grunde genommen, aber dass halt, dass so viele Nuancen existieren, finde ich es sehr wichtig, gerade Jugendliche und junge Leute in dem Bereich zu helfen, das zu lernen. Absolut.
Das fand ich interessant. In einem kurzen Vorgespräch zu diesem Interview erwähnten Sie, dass die jüngere Generation sehr offen eingestellt ist gegenüber dieser Idee, dass man künftig wirklich, wenn man fragt, darf ich dich küssen, dass das dann nicht irgendwie lusttötend ist oder so, sondern sogar ja, positiv aufgenommen wird und dass die das ganz klar als den Weg für die Zukunft sehen.
Ja, wir hatten in letzter Zeit viele Gespräche genau über dieses Thema, mit Kollegen. Und eine Kollegin von mir sagte, dass sie in einem Gespräch mit einer jungen Frau, Anfang 20, die gesagt hatte, sie findet nichts sexier als Consent im Grunde genommen. Wenn jemand sagt, darf ich dich küssen, findet sie total klasse, dass für sie total. Das ist für sie sexy, wenn jemand sie nach Consent fragt. Und wohingegen das für andere Leute, für andere Generationen, wo wir es nicht so gewöhnt sind, vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, wenn man gefragt wird, darf ich dich jetzt küssen? Und so im Grunde genommen mehr die Einstellung, naja, das müsstest du jetzt eigentlich wissen. So, und das ist eigentlich interessant, dass wo im Grunde genommen, wenn wir um Consent reden, das wissen wir, wann wir zustimmen. Ich meine, wenn wir denken, oh, die andere Person weiß das jetzt im Grunde genommen. Ich meine, denken wir, dass die andere Person das sieht und von unserer Körpersprache im Grunde genommen die Signale lesen kann gegenüber von ja, jüngeren Leuten, die vielleicht jetzt sagen, ich finde es toll, wenn mich jemand fragt. Dann weiß ich, dass wir beide damit einverstanden sind.
Und Sie könnten sich aber vorstellen, dass das wirklich festgehalten wird dann auch in einer App oder schriftlich als unterzeichnetes Dokument.
Möglicherweise, ja, absolut. Wobei da natürlich die gleichen Gefahren sind. Ich sag mal, ich zum Beispiel in vielen Fällen oder gerade die, die jetzt sehr, sehr publik gemacht worden sind, oft, wo das Opfer vielleicht Alkohol getrunken hat. Das heißt, wenn jemand zu betrunken ist, kann jemand die App hinhalten und einfach drauf tippen und im Grunde genommen, wo ist da der Consent? Und dann hinterher sagen, ja, sie hat aber auf das Handy getippt und hat es eingegeben. Im Grunde genommen sind da immer noch Probleme. Ich meine, einfach wird es nie sein, das so darzustellen, im Grunde genommen. Selbst mit einer App oder unterschreiben. Ich meine, man kann, na, ist halt auch noch schwierig. Ich glaube, was wichtig ist, dass das Konzept vom passiven Consent, wie es momentan gerade in der Justiz ist, das vom passiven Consent zu beweisen, dass ich wollte es eigentlich nicht, gegenüber zum aktiven Consent, was hat der andere gemacht, um wirklich aktiv zu fragen, ist das okay mit dir? Und ich glaube, da ist wirklich, wo das Problem liegt, das zu shiften von diesem passiven Consent zu dem aktiven Consent. Und welche Form das nehmen wird, wird bestimmt sehr interessant sein, ob es durch eine App ist oder sonst wie. Aber ich glaube, gerade wenn es auf der legalen Weise verändert wird, dass es nicht nur das Passive ist, weil momentan ist es alles, das Opfer muss beweisen, dass die Person das nicht wollte. Und das ist natürlich extrem schwierig. Was ist, wenn wir beweisen, dass die andere Person gefragt hat?
Ja.
Und ich glaube, das wird schon interessant, wenn das geändert wird oder verändert wird.
Und erschwerend ist bestimmt auch, und Sie werden das wahrscheinlich an Statistiken festmachen können, dass die meisten Opfer ihre Vergewaltiger kennen. Oft sehr gut
Absolut.
sogar.
Absolut. Absolut. Wie gesagt, es ist mit den Nummern halt immer schwierig, weil die Dunkelziffern so hoch sind. Aber in den meisten Fällen ist es die Statistiken zwischen 70 bis 80% aller Opfer kannten die Person. Oft, selbst wenn sie die Person nicht kannten, war sie vielleicht im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis etc. Ganz oft die Fälle, wo es wirklich eine Person war, die man nicht kannte, sind sehr, sehr selten. Und dadurch wird es natürlich auch immer schwieriger.
Ja.
Und gerade auch, ich meine, auch das ist das, was dazu beiträgt, warum so wenige Leute nachher zur Polizei gehen.
Ja. Und es geht ja bestimmt auch darum, Regierungen, Schulen, die Gesellschaft, auch die Polizei zu erziehen, ihnen die Mittel zu geben, damit sie reagieren können, bevor es zu spät ist. Was leisten Sie in dem Bereich? Weil ich weiß, Sie sind da sehr aktiv. Mit Ihrer Forschung.
Oh, naja, eine der, was wir wissen wenn es um die Erziehung geht, dass der Whole School Approach, im Grunde genommen nicht nur die Schule, auch die Eltern, die Umgebung, die Gemeinde, im Grunde genommen, wenn alle zusammenarbeiten, ist es ist der beste Weg, um Dinge zu verändern. Das heißt, was besonders wichtig ist gerade mit jungen Leuten, dass es nicht nur die Schule ist und dass es nicht nur die Eltern sind sondern dass es alle zusammen sind. Da ist es ist sehr, sehr wichtig, auch für die Eltern gerade, mit ihren Kindern darüber zu reden, was es heißt, was ist Consent, was denkst du da? Und gerade, wir leben in einem Alter, wo leider viele, viele Kinder ihre sexuelle Erziehung aus dem Internet beziehen, sprich Online-Porn. Und dadurch ist es natürlich auch extrem wichtig, gerade zu wissen, und Kinder zu erziehen, dass das nicht die Realität ist. Weil der Effekt, das Online-Pornography haben wird, auch auf Consent, ist natürlich auch sehr, sehr signifikant. Und gerade dadurch, mit den Kindern drüber zu reden, in der Schule, mit den Eltern und in der Gemeinde im Grunde genommen, darüber, was Consent heißt in einem Alter von Online-Pornography ist sehr wichtig.
Ja, würden Sie sagen, dass Online-Pornography also das Ganze erschwert? Also ohne Pornografie im Internet hätte es die Gesellschaft leichter?
Gute Frage. ist eine gute Frage, weil ich meine, vor 20 Jahren hatten wir noch kein Online-Pornography. War es da besser mit Consent? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Viele Dinge haben sich so viel verändert durchs Internet, einfach, dass wir mehr darüber wissen. Und ich weiß es nicht im Grunde genommen von Statistiken, ob das Verständnis des Konsens sich geändert hat, dadurch, dass wir jetzt Online-Pornography haben. Nur eine der Sachen, die wir wissen durch Online-Pornography zum Beispiel, ist, dass sich das sexuelle Verhalten sehr geändert hat von jungen Leuten und was erwartet wird und so weiter und so fort. Von daher ist es wichtig, gerade in der Erziehung über beide zu reden, auch über Online-Pornography und über Consent und wie die beiden zusammenhängen und dass im Grunde genommen eins, dass Online-Pornography nicht Realität ist. Und was das heißt in der Realität, wo wir im Grunde genommen Consent brauchen.
Letzte Frage, nochmals zurück zu den 100.000 Frauen, die heute in allen Städten rund um Australien demonstriert haben unter dem Motto March for Justice und Hashtag Enough. Was wünschen Sie sich, was so als Vermächtnis, sage ich jetzt mal, bleibt nach diesem Tag, am Ende dieses Tages? Wie soll es nun weitergehen?
Sie gehört werden. Dass sie gehört werden und dass sich wirklich Dinge verändern. Ich meine, wir haben mittlerweile eine Frauenministerin, aber dass sie gehört werden und dass sich Sachen verändern und nicht nur oberflächlich, sondern auch strukturell.
Dr. Bianca Klettke von der School of Psychology an der Deakin-Universität in Melbourne, Expertin für sexuelle Gewalt, vor allem online und bei Kindern. Vielen Dank für dieses Interview.
Vielen Dank.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.